Porträts gehen und dann starte ich mal unsere Aufzeichnung. Ja, und damit herzlich willkommen zum Tagesordnungspunkt 6, zum Start des öffentlichen Teils unserer 37. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Das erste Thema, was wir auf der Agenda haben, ist das New Process Handbook von der IFRS Foundation. Wir hatten uns ja schon auf ein Prozedere geeinigt, wie wir damit umgehen wollen, hatten gesagt, dass es da bestimmte Themen gibt, die eher in den Finanzbereich fallen. Es gibt ein paar Themen, die eher in den Nachhaltigkeitsbereich fallen. Und entsprechend werden wir die jeweiligen Schwerpunkte in den beiden Ausschüssen einzeln behandeln. Das heißt, der Große hoppt heute auch zwischen beiden Ausschüssen vormittags und nachmittags hin und her. Und dann ist eben die Idee, in der kommenden Sitzung im März, das dann nochmal im Zweifel ein Stück weit zusammenzuführen und zu aggregieren, wo es vielleicht Schnittmengen gibt, dass wir dann auch termingerecht da eine gemeinsame Stellungnahme als DSC zu formulieren können. Und alles Weitere, Jan, würde ich jetzt inhaltlich eigentlich gern dir überlassen.
Ja, dann übernehme ich mal und will mal zunächst mit einer Vorbemerkung starten. Ich habe ja euch allen eine Unterlage zur Verfügung gestellt und da das aber jetzt keine PowerPoint-Präsentation ist, blende ich also während wir jetzt drüber reden auch nichts ein. So, den Rahmen hast du ja, Sven, schon erwähnt. Das bedeutet, wir haben jetzt, obwohl die Kommentierungsfrist ja schon knapp zur Hälfte vorbei ist, jetzt erstmals die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ich möchte natürlich die Vorschläge der IFRS-Stiftung zur Änderung des Handbuchs jetzt genauer vorstellen, aber ich habe mir für den Anfang Folgendes überlegt. Das Due Process Handbook ist ja nun nicht das tägliche Brot für bilanzierende Unternehmen. Und selbst die, wie ihr, die sich ja mit der IFRS-Bilanzierung bzw. den Accounting-Standards beschäftigen, da kommt man gelegentlich in den Jahren ja mal an dem Thema vorbei. Aber ich würde vielleicht doch zunächst noch mal ganz kurz auffrischen, was im Handbuch prinzipiell so geregelt ist, wie das aufgebaut ist. Weil ich glaube, dass dann die Änderungsvorschläge so ein bisschen besser eingeordnet werden können. Ich hoffe, dass das jetzt niemand überflüssig findet, aber es ist, war für mich selbst sehr nützlich und ich denke, so ein paar Minuten könnten wir dem Ganzen mal widmen. Das heißt, ich werde jetzt auch erstmal so diesen kleinen Überblick, welche Vorschläge grundsätzlich drinstecken, nochmal ein bisschen verschieben und will mal die grundlegende Einordnung kurz ansprechen. Also die IFRS-Stiftung als Organisation selber hat ja eine Verfassung, die Constitution. Und in der Constitution werden so ganz grundlegende Prinzipien beschrieben, insbesondere weil die IFRS-Stiftung sich ja nach außen transparent darstellt. Und deswegen wird also in dieser Constitution werden diese Grundprinzipien, wie die IFRS-Stiftung strukturiert ist, dargestellt. Und ein Teil davon sind, dass sämtliche fachliche Gremien, die eingerichtet werden oder wurden, werden in der Constitution erwähnt. Und außerdem wird grundsätzlich erwähnt, dass es ein Due Process gibt. So, und jetzt geht es einen Schritt weiter. Das Due Process Handbook ergänzt quasi die Verfassung, die Constitution. Und der Begriff sagt ja schon, dass der Due Process in diesem Handbuch dann konkret ausführlich beschrieben wird. So, und das Ganze, wir gehen gleich ins Detail, das Ganze hat natürlich viele Facetten. Einerseits sind es vor allem, ist es sozusagen der Beweis, dass die Stiftung nach außen zeigt, dass sie sich ein ganz konkretes, explizit festgelegtes Verfahren gibt. Zum anderen, dass das Verfahren eben transparent ist und dass man das auch offenlegen möchte, um einfach diese Credibility oder Accountability zu gewährleisten. So, und nun hat sich Folgendes ergeben in den letzten Jahren, und zwar wurde die Verfassung, die Constitution, im Jahr 2021 zuletzt überarbeitet. Und Teil dieser Überarbeitung war auch, dass das damals gegründete ISSB in der Verfassung erwähnt wird. Das heißt, dass bis 2021 dort integriert wurden und damit ist die Verfassung, man könnte sagen, ziemlich auf dem neuesten Stand. Das Handbuch selber wurde ein Jahr vorher zuletzt angepasst, also 2020. Und ausgerechnet die ISSB-Gründung ist damals aber noch nicht in das Handbuch hineingenommen worden. Das heißt, es war zwar absehbar, aber es ist noch nicht so weit gewesen und deswegen ist das Handbuch quasi ein Schritt hinterher. So, und damit liegt schon auf der Hand, also ein Grund für die Änderung, die man jetzt hier vornimmt oder die zumindest erstmal vorgeschlagen werden, ist einfach, dass alles rund um den ISSB im Handbuch ergänzt werden soll. Und ich sagte, dass ich nenne das ISSB als Gremium, aber natürlich sind damit vor allem auch die Standardisierungsarbeiten für die IFS Sustainability Standards gemeint. So, das vielleicht mal mit wenigen Sätzen so zum Hintergrund. So, nun sagte ich ja, ich will noch mal ganz kurz auf die Struktur des Handbuchs eingehen. Ich habe ja meine Unterlage das Ganze auch in so einer Tabelle zusammengefasst. Insofern ist das jetzt mit wenigen Worten will ich das mal wiedergeben. Also ist ja leicht zu erkennen. Es gibt also 9 Kapitel, von denen dann das erste so eine Art Einführung, Grundlagen sind. Da wird also das Ziel der Stiftung allgemein beschrieben. Und das kann man mit dem einen Wort zusammenfassen. Das Ziel ist die Erstellung oder Entwicklung von High Quality Standards. So, dann werden Fachgremien genannt und eben auch, dass es diesen Due Process gibt und was der bewirken soll. So, im zweiten Kapitel sind dann so ein bisschen, ich nenne es mal eher Governance-Themen, das heißt zwar Oversight, aber da geht es vor allem so um Zielsetzung, Mission. Dann geht es um die Verantwortlichkeit der Gremien, nämlich Treuhänder und DPOC, die selbst nicht das Standardsetting machen, sondern die über das Standardsetting wachen, so könnte man das sagen. Und natürlich auch ein bisschen, wie der Austausch untereinander im Zuge dieser Überwachung läuft. So, als drittes kommt dann das sehr umfassende Kapitel zum Thema Principles, also die Grundprinzipien, die diesem gesamten Due Process unterliegen. Und da sind die 3 Stichworte, die sind ja allen wahrscheinlich bekannt. Also erstes Prinzip ist Transparenz, zweites Prinzip ist vollständige und offene Konsultation und das dritte Prinzip, was man mit Accountability nennt, es wird also hier auch erwähnt und natürlich ausführlich dargestellt. Hier das Kapitel, da geht es dann tatsächlich um den Arbeitsplan oder das Arbeitsprogramm der Standardsetzungsgremien. So, dann kommen wir fünftens zu dem eigentlichen Ablauf, wenn Standardisierungsprojekte anstehen. Und damit sind gemeint neue Standards sowie auch größere Änderungen bestehender Standards. So, beim sechsten Kapitel wird es dann ein bisschen spezifischer. Und zwar wird dann nämlich der Ablauf für solche neuen oder größeren Standardänderungen konkret beschrieben. Also in fünftens steht zumindest erstmal, dass man unterscheidet zwischen neuen Standards oder größeren Änderungen, respektive dann auch kleineren Änderungen und Nachbesserungen. Und im sechsten Kapitel wird dann dieser Prozess ausführlich beschrieben. Also da werden dann wirklich diese gesamten Schritte, die wir alle ja intensiv kennen über die Jahre, die werden dort wirklich beschrieben und ganz konkret festgelegt. So dass man also auch sieht, das ist alles explizit festgehalten. Vielleicht sei an der Stelle mal erwähnt, es gibt im Rahmen dieses Due Process Mindestschritte, also Pflichtschritte oder Abschnitte und es gibt auch welche, die zusätzlich sein können. So, und dann schließt sich irgendwie logischerweise an, als siebtes Kapitel, da geht es um Interpretationen. Also wenn man so will, ein anderes Medium, anderes Format von Änderungen, nämlich Interpretationen. Und persönliche Anmerkung, ich glaube, uns allen ist nicht entgangen, dass in den letzten 10 Jahren, glaube ich, keine einzige Interpretation mehr verabschiedet wurde. Es ist allerdings trotzdem geregelt und irgendwie steht da eben auch ein bisschen, was bei Entwicklung von Interpretationen passiert, in Abgrenzung zu größeren Standardänderungen oder neuen Standards. So, dann kommt 8. Kapitel, da geht es um die Maintenance. Und hier wird zum einen beschrieben, wie das ganze Thema Agenda-Entscheidungen abläuft und zum anderen aber auch sonstige Materialien, die der Maintenance dienen. Also alles, was nicht direkt IFRS-Änderungen sind. So, das wird beides in diesem 8. Abschnitt zusammengefasst. Und beim 9. da geht es dann quasi ein bisschen um, was passiert, wenn der Due Process nicht eingehalten wird. Wer ist dann, hat dann wie aktiv zu werden? So, zu guter Letzt noch erwähnt, also es gibt jetzt künftig 2 Anhänge. Anhang A, der schon vorher vorhanden war, da geht es um die IFRS-Taxonomien und der Due Process dafür. Und im Anhang B geht es jetzt neu um den Due Process für die SASB-Standards. Ich erwähne gleich nochmal später, ob daran wirklich was Neues ist, aber das ist jetzt zumindest formell ein neuer Anhang. So, das soll es erstmal gewesen sein, so als kurzer Überblick, wie nochmal das Handbuch gegliedert ist. So, und jetzt komme ich mal auf die kurz zu sprechen, auf ich sag mal, die Änderungsvorschläge erstmal ganz grob im Überblick. In meiner Unterlage ist es dann auf der Seite davor dargestellt, also Seite 2 und hier in einer kurzen Tabelle. Also man sieht, dass es praktisch zwei große Gründe oder zwei Anlässe gibt, warum jetzt Änderungen am Due Process Handbook vorgeschlagen werden. Der erste Grund ist der, den ich eben schon erwähnt habe. Also die Schaffung des ISSB 2021 soll jetzt hier berücksichtigt werden. Und damit ist zum einen natürlich ein neues Gremium zu nennen und zum anderen ist der gesamte Due Process für die sogenannten IFRS Sustainability Standards darzustellen. Ich will mal vorweg noch sagen, weil ich das jetzt für mich schon so automatisch verwende, die IFRS Stiftung spricht ja seit Jahren von Standards und damit sind sowohl Accounting Standards als auch Sustainability Standards gemeint. Und das wird auch im Handbuch ganz eindeutig so verwendet und wiedergegeben. Diese Änderungen in Bezug auf ISSB und Sustainability Standards umfassen dann drei Teilthemen. Erstens natürlich, dass der Due Process für den ISSB selbst konkret geregelt wird. Zweitens, dass ein Due Process für diese SASB-Standards aufgenommen werden soll. Und drittens, dritter Teilaspekt davon ist das Zusammenspiel zwischen ISSB und IASB. Also das wird hier unter dem Stichwort Interkonnektivität behandelt. Dann kommen wir zum zweiten Anlass für Änderungen. Das sind ganz allgemein Verbesserungen oder Klarstellungen für Dinge, die schon vorher im Due Process Handbuch beschrieben waren und bei denen sich im Lauf der Jahre des Standard-Setting einfach mal so ein paar Punkte ergeben haben, die man hier klarstellen will oder meint klarstellen zu müssen. Und da ist Folgendes zu nennen. Also als erstes, wie hier leicht zu sehen ist, geht es um die Post-Implementation Rules. Es gab ja nun in den letzten Jahren einige und da hat man also nicht nur die Erkenntnisse bezüglich der Inhalte, sondern man hat auch Erkenntnisse in Bezug auf Ablauf, Zweck der Reviews, was passiert mit den Erkenntnissen aus einem Review. Da soll was klargestellt werden. So, dann gibt es auch beim Konsultationsprozess für geringfügige Änderungen, also nicht größere Standardänderungen, sondern die Minor Amendments und so weiter. Da soll einiges klargestellt werden. Als drittes ist offenbar wieder mal ein bisschen was zum Thema IFRIC und Arbeit des IFRIC klarzustellen. Viertens werden zum Thema Educational Material, also zusätzliche Begleitmaterialien, die in den letzten Jahren zugenommen haben, sollen einige Sachen geregelt werden und zwar konkret, wie der Review für solche Materialien erfolgt. So, und als fünftens und letztens zu diesem zweiten Schwerpunkt habe ich hier mit Buchstabe H bezeichnet, gibt es noch so ein paar, ich nenne es mal sonstige Kleinigkeiten. Soweit erstmal ein Überblick. Und jetzt war ja die Überlegung, wie teilen wir die Themen so auf, beziehungsweise wenn wir diese Änderungsvorschläge in beiden Fachausschüssen besprechen, in welchem Fachausschuss ist denn welches Thema jetzt relevant oder zumindest primär wichtig? Und da habe ich mir überlegt, dass alles, was unter den ersten Schwerpunkt fällt, also diese drei ersten Teilthemen rund um ISSB und Sustainability Standards, dass wir die primär erstmal im anderen Fachausschuss besprechen. Das wird ja konkret heute Nachmittag passieren. Und mein Vorschlag ist, dass wir das heute erstmal in dieser Runde weglassen. Und die Änderungsvorschläge, die zu dem zweiten Schwerpunkt gemacht werden, also diese fünf Teilthemen, wie sie hier dargestellt sind, die betreffen beide Fachausschüsse mehr oder weniger gleichermaßen mit einer Ausnahme, und zwar alles, was das IFRIC angeht, also das Interpretations Committee. Das ist nur für uns, also für den Fachausschuss Finanzberichterstattung relevant, weil es nämlich eins der wenigen Aspekte ist, bei dem nicht ISSB und IASB bzw. Accounting Standards und Sustainability Standards identisch geregelt sind. Das ist also ein Aspekt, der ja offensichtlich nur die Accounting Standards betrifft. So, den würden wir dann logischerweise nur in diesem Fachausschuss besprechen. Gut. So, jetzt habe ich erstmal grob dargestellt, welche Themen für Änderungen hier grundsätzlich anzusprechen sind und ein bisschen mein Vorschlag, was wir heute in dieser Runde besprechen und was wir zumindest heute nicht besprechen. Immerhin, wie Svenja gesagt hat, ist schon fest geplant, dass wir in der März-Sitzung im Rahmen des gemeinsamen Fachausschusses die Diskussion fortsetzen und dann kommen wir sowieso an allen Themen nochmal vorbei. So, jetzt will ich kurz mal innehalten und hören, ob jemand Gedanken hat, irgendetwas vorweg, oder Sven, willst du noch was dazu ergänzen?
Also von meiner Seite nicht, ich schaue mal in die Runde. Sieht erstmal nicht so aus.
Okay. Ja, dann machen wir es so, dann gehen wir jetzt ins Detail. Das heißt, wie ich ja vorgeschlagen habe, ich würde dann mit dem Punkt anfangen, der ist quasi der vierte Teilaspekt ist. Das ist dann, habe ich hier unter Buchstabe D geführt. Und ich werde immer mal automatisch, wenn ich die Vorschläge anspreche, dann auch darauf verweisen, in welchem Abschnitt des Handbuchs überhaupt da jetzt was geändert werden soll. Ansonsten habe ich es in meiner Übersicht zur Struktur des Handbuchs, habe ich auch versucht, immer so eine Querverbindung reinzubringen, indem ich da einfach beschrieben habe, welches Änderungsthema welches Kapitel betrifft. So, also. Ich sage trotzdem, bevor wir in diesen Punkt, den ich als D hier aufgeführt habe, einsteige, nur noch mal in ein, zwei Sätzen vorweg. Alles, was ISSB und Sustainability Standards betrifft. Der Kern der Änderung ist, dass das ISSB als zusätzliches Gremium erwähnt wird, was dem IASB gleichgestellt ist. Und dass für die Entwicklung von Sustainability Standards exakt derselbe Due Process angewendet werden soll, wie für die Accounting Standards. Das heißt, alles, was zum ISSB hier beschrieben wird und was zum Due Process für Accounting Standards beschrieben wird, wird durch die Änderungen schlicht für beide Gremien bzw. für beide Arten von Standards identisch beschrieben. Und deswegen werden einfach Begrifflichkeiten, da taucht dann immer statt ISSB taucht dann Boards auf oder eben Boards und statt Accounting Standards steht dann einfach nur Standards. Das ist vielleicht fürs Grundverständnis, wenn wir die anderen Änderungsvorschläge besprechen, doch ganz gut. So, und jetzt wäre ich etwas konkreter. Also wir kommen zu den Änderungsvorschlägen unter Buchstabe D. Und zwar geht es um den Zweck von Post-Implementation Reviews. Also es soll hier grundsätzlich klargestellt werden, welchem Zweck die Reviews dienen und welche Regelungen halt in Bezug auf Peers, kürze ich jetzt mal ab hier, angepasst werden. Und Hintergrund ist, wie ich glaube ich eben erwähnt habe, es gab in den letzten Jahren mehrere Peers und da haben sich einfach ein paar Erkenntnisse ergeben, die vorher so noch nicht da waren. So, und deswegen soll Zielsetzung, Ablauf und die Ergebnisse eines Peer klarer beschrieben werden. So, das betrifft konkret im Handbuch 6. Kapitel und dort die Textziffern ab 50, also es ist nur so ein kurzer Abschnitt in dem Kapitel 6. So, und dort ist bisher Folgendes geregelt. Erste Frage ist, wie läuft ein Peer ab? Zweite Frage, wie die Konsultation im Rahmen eines Peers stattfindet? Dritter Teilaspekt oder Teilfrage, was passiert mit dem Feedback? Wie wird das zusammengefasst und ausgewertet im Rahmen des Peer selbst? Und als letztes, wie wird dann alle Erkenntnisse, das gesamte Feedback und was der Standardsetzer da rauszieht, veröffentlicht? Also wie werden die Ergebnisse kommuniziert? So, und dabei wird Folgendes klargestellt. Also wie gesagt, es betrifft die Texte von 50 fortfolgende. Erstmal werden die so insgesamt völlig umstrukturiert. Das sind dann also irgendwie auch viel mehr Textziffern, als es vorher waren. Aber materiell wird also Folgendes anders formuliert. Und zwar, das Ziel eines Peer ist ja beurteilen, ob die Anwendung eines Standards oder einer Änderung so wie beabsichtigt erfolgt. Und es wird betont und nochmal ausdrücklicher betont, dass ein Peer kein Standard-Setting-Projekt ist. Also ein Peer ist kein Standard-Setting, hat das einfach nicht zum Ziel. Und deswegen führt, egal was bei einem Peer rauskommt, führt es nicht automatisch zu einem Folgestandard-Setting-Projekt. Das ist nicht neu, das wird nur klarer formuliert. So, dann geht es um den Ablauf und da konkret um den Beginn. Wann wird denn ein Peer gestartet? So, und jetzt wird neu formuliert, dass der Beginn eines Peer dann erfolgen soll, wenn genügend Informationen zur Verfügung stehen, um genau diese Überprüfung der Auswirkung eines neuen Standards oder einer Änderung vornehmen zu können. Bisher war das so beschrieben, dass, und zwar, ich glaube, ich habe 2 Jahre geschrieben und ich meine, es stehen 3 Jahre. Aber da stand ja bisher so eine Vorgabe, dass man 2 bzw. 3 Jahre nach Erstanwendung einen Peer starten möchte. Und das soll so nicht mehr sein. Also es soll künftig etwas dynamischer formuliert werden, sagen wir es mal anders. Also etwas flexibler. So, und der dritte Aspekt, da geht es dann konkret um den Ablauf insgesamt. Und uns allen ist ja aus diesem jüngsten Peer bekannt, dass ein Peer offenbar immer in 2 Phasen abläuft. Und das wird jetzt auch ausdrücklich und explizit beschrieben, dass es 2 Phasen gibt und wie die erfolgen. Und da ist nämlich Folgendes, dass bisher in Phase 1 ja immer so erstmal Themen erhoben werden, also Fragestellungen, die man im Rahmen des Peer explizit aufgreifen will und dass in der ersten Stufe die internen Gremien der IFS-Stiftung befragt werden. Und dann war bisher, und ich glaube nach allgemeinem Verständnis wurde das als Phase 2 angesehen, dass dann erst die öffentliche Konsultation, also die Befragung sämtlicher anderen Stakeholder stattfand. Es wird jetzt aber eindeutig beschrieben, dass das alles zusammen die Phase 1 darstellt. Also wenn man so will, die interne Konsultation und die externe Konsultation. Das zusammen ist Phase 1 eines Peer. Und Phase 2 ist dann die Beurteilung sämtlichen Feedbacks und diese ganzen Diskussionen, Überlegungen, was macht man denn mit dem Feedback? Also welche Erkenntnisse gibt es daraus und führen die zu irgendwelchen Maßnahmen? Insbesondere sind Maßnahmen nötig, die dann auf Standardsetting hinauslaufen oder nicht? Und falls ja, wie sind die zu priorisieren im Vergleich zu anderen Standardsetting-Projekten? So, 4. Punkt, zu dem klargestellt werden soll, betrifft die Ergebnisse oder Erkenntnisse aus einem Peer. Also es wird festgelegt, dass auf jeden Fall eine Zusammenfassung und ein Feedback-Statement zu veröffentlichen ist. Und dann außerdem noch, dass diese beiden formellen Dokumente dann auch einem Review unterliegen sollen. Und zwar soll das DPOC diese Dokumente begutachten, bevor sie veröffentlicht werden. So, das sind also die konkreten Vorstellungen, was soll klarer formuliert werden. Und abschließend will ich also die IFS-Stiftung meinen, dass sie materiell den Ablauf des Peer damit nicht ändert, sondern es einfach nur präziser beschreibt, was bisher so war. Ich sage mal dazu, mit Ausnahme dieser Kleinigkeiten, dass etwa jetzt dieser Start eines Peer eben nicht mehr nach x Jahren, sondern dass es etwas offener ist und dass der Ablauf bisher nicht so genau mit Phase 1 und 2 beschrieben war. Und schließlich, das ganz wichtig, habe noch nicht erwähnt, dass logischerweise ein Peer künftig, so wie für Accounting Standards, auch für Sustainability Standards durchgeführt wird. Also, dass es einen Peer gibt und wie der Peer abläuft, gilt für Accounting Standards und Sustainability Standards in identischer Weise. Und wenn man so will, ist es natürlich rund um die Sustainability Standards damit neu. Gut, so, jetzt habe ich, glaube ich, ausführlich genug erläutert, was zum Thema Peer vorgeschlagen wird. Ja, jetzt bitte ich doch mal um Meinungen, Gedanken. Hat jemand irgendwie das Gefühl, dem kann man zustimmen oder eher Bauchschmerzen oder sonstige Hinweise? Jens, bitte.
Jan, willst du jetzt Feedback für alles oder nur für bestimmten, für jetzt Post-Implementation-Review?
Na, ich würde jetzt prinzipiell natürlich zum Thema Post-Implementation Review, aber wenn du andere Sachen jetzt im Kopf hast, dann bitte.
Ich würde gerne damit anfangen, weil das ja auch in der Vergangenheit immer mal zu Kritik geführt hat. Der Post-Implementation Review war ja bislang im Due Process Handbook sehr rudimentär beschrieben, würde ich mal sagen, ne? Der IASB hat sich ja selbst sozusagen eine Arbeitshilfe geschaffen. So, dafür ist er ja auch ein Stück weit kritisiert worden. Weil das eigentlich etwas ist, was ins Due Process Handbook gehört, gut, ne? Also der IASB kann ja auch nur mit dem arbeiten, was er hat. Aber auch die Operationalisierung klang immer sehr weich und sozusagen, wenn man keine Änderung haben möchte, man wird aus dem Kriterienkatalog wohl immer einen Grund finden, warum man etwas nicht ändern muss. Von daher ist grundsätzlich gut, dass jetzt ein Prozess hinterlegt wird. Das ist schon mal zu begrüßen, weil die Erwartungshaltung der Post-Implementation Reviews zwischen Stakeholder und ISB doch auseinandergehen. Auch die, dann ist noch zu überlegen, ich glaube, da kann man noch mal detaillierter darüber diskutieren, wie das funktionieren soll, dass man eben die Sortiermechanismen noch mal auch klar beschreibt, also wann geht was ans IFRIG, wann geht was von den Kommentaren, also ich sag mal auf die lange Bank, ja, weil, keine Ahnung, was ist mit Cross-Cutting-Issues und so weiter, wo wird das adressiert, weil was wir auch beobachtet haben, ist, dass so wechselweise die Post-Implementation-Reviews genutzt wurden, um zu sagen, wir adressieren das Thema nicht hier, weil es kommt ja bald noch ein anderer Post-Implementation-Review und dann ist das sozusagen auf der Zeitachse nach hinten geschoben worden. Insgesamt muss man konstatieren beim Post-Implementation-Review, dass, wie gesagt, so richtig die Erwartungen da nicht erfüllt werden. Hatten wir, glaube ich, hier in der Runde auch schon gelegentlich, kommt auch immer mal wieder auf, ist vielleicht auch frustrierend, wenn irgendwie Dutzende Anmerkungen geschickt werden und vielleicht gar kein Standard-Setting erfolgt an der Stelle. Wobei man da weise ich auch mal bei IFRAG drauf hin, auch vorsichtig sein muss. Es gibt halt einfach Sachen, die sind sehr detailliert, ja, und sind vielleicht nichts für ein Post-Implementation-Review, ehrlich gesagt, weil sie gar nicht die Fundamente angreifen und häufig genug ist es eigentlich Kritik am grundsätzlichen Vorgehen des Standards. Ja, also wenn ich bei einem IFRS 16 Peer hinschreibe, der Leasinggeber wird nicht behandelt, dann war das ja damals eine bewusste Entscheidung des ISB. Von daher, das sind so Punkte. Aber ich glaube, das sollte durchaus alles klar geregelt sein, auch in der Kommunikation, weil ich der Meinung bin, dass der Post-Implementation wirklich wichtig ist, um Rückmeldungen aus der Implementierung auch einfließen zu lassen. Das wird keinen Standard im Regelfall abschaffen, aber es sollte klar sein, dass es eben ein wertvolles Mittel für den ISB ist, dosiert und gezielt Änderungen herbeizuführen. Und der ISB trägt ja manchmal so ein bisschen wie eine Monstranz vor sich her, dass man will ja auch Stable Platforms schaffen, das unterschreibe ich sofort, aber wenn viele Stakeholder inklusive der Preparer bestimmte Punkte aufbringen. Ich glaube, dann ist der Widerstand gegen Veränderungen kleiner, als wenn ich sage, jetzt kommt ein Nitty-Gritty oder hier ein Dutzend Nitty-Gritty-Details, wo ich wieder ein Projekt anstoßen muss. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Das ist eine Kommunikation und diese Gedankengänge, die sollten im Due Process Handbuch auch hinterlegt sein, damit allen Beteiligten klar ist und auch dem ISB, dass es nicht dass Änderungen in Ordnung sind, meines Erachtens. Die Welt dreht sich weiter, die Welt ist auch schneller geworden. Ich meine, der Punkt Agenda-Konsultation kommt ja auch nochmal, wo man sagt, sind 5 Jahre, man hat das ja mal von 3 auf 5 hochgesetzt, ob in einer so dynamischen Welt, wie wir sie jetzt haben, ob das gut ist oder nicht, das ist dann eine Wertungsfrage, ob diese Frequenzen ausreichend sind. Und ich glaube trotzdem, Change Handling und Change Management, das ist da, wo vielleicht Sachen nicht richtig funktionieren. Ich glaube, denke ich, dass wir alle Konsens haben. Da muss auch ein Standard mal angepasst werden. Und die letzten Peers haben ja so gut wie nie zu Änderungen geführt. Obwohl bei bestimmten Punkten jenseits von Partialproblemen. Ne? Also das muss der ISB ja ausbügeln. Es gibt immer eine Gruppe in einer Geografie, die ein bestimmtes großes Problem hat. Das ist dann aber in der Gesamtsumme, das ist ein globaler Standard, der vielleicht nicht die hohe Wertung und die hohe Emotion auslöst. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Deswegen ist eine Präzisierung dieses Prozesses und auch eine klare Erwartungshaltung auch Teil des Due Process Handbooks für mich und sollte eben nicht, und das muss ich auch noch sagen, sollte nicht dem ISB selbst überlassen bleiben, wie er das mit Leben füllt. Das ist ein Teil des Due Process und damit gehört es ins Due Process Oversight Committee und zu den Trustees erstmal.
Okay, da ich im Moment noch keine weitere Handmeldung sehe, würde ich gerne mal eine kurze Rückfrage stellen, Jens. Und zwar, also ich habe jetzt mal verkürzt wahrgenommen, dass du erstens sagst, es gab ja bisher immer viel Streit darum, wann ist Änderungsbedarf oder nicht. Und vielleicht hat der Standardsetzer eher, auch wenn er sich an die Vorgaben halten muss, tendenziell zu wenig Änderungen geneigt. Insofern ist jede Klarstellung, die nicht nur sagt, unter welchen Kriterien man Änderungen vornehmen muss oder nicht, sondern vor allem auch, dass es eben nach einem ich sag mal, nach expliziten Vorschriften erfolgt und nicht nach dem Gutdünken eines Gremiums. Okay. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, ob du sagst, dass alles, was man zum Peer hier klarstellt, auch genau in die Richtung geht, oder ob du das jetzt praktisch nicht als Verbesserung dieser oder als Entgegenkommen dieser Grundkritik siehst.
Doch, ich glaube, das ist der Versuch. Ne? Ich glaube, man müsste sich jetzt nochmal unterhalten, ist das jetzt alles richtig? Aber ich glaube, dass das überhaupt dokumentiert wird, ist der richtige Schritt nach vorne. Ich glaube, das ist schon mal zu begrüßen grundsätzlich. Und dann können wir uns alle noch unterhalten, ob es die richtigen Punkte sind. Es soll ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für den ISSB gelten. Dieser Post-Implementation Review, wo man nochmal die Herausforderung hat, dass man eventuell auch mit Stakeholdern zusammenarbeitet, die in diesen Dingen auch Standard-Setting selbst nicht so erfahren sind. Das ist dann eine Kommunikationsfrage. Aber das sollte man durchaus ins Pflichtenheft aufnehmen. Und es ist auch immer ein bisschen die Frage, ich meinte, unter US GAAP machen die Trustees, also die Financial Accounting Federation, die Post-Implementation Reviews. Vielleicht ist, also das, ich möchte es den Trustees nicht aufbürden, ich vermute aber, dass das auch den Grund darin hat, dass natürlich immer es schwierig ist, wenn jemand, der etwas produziert hat, die Aufgabe zu geben, es zu verbessern. So ein bisschen ähnlich wie dem damals die IFS für KMU, das ist mein Beispiel immer, wenn ich jemanden sage, der mit unter vielen Schmerzen 3000 Seiten IFS produziert hat, ihm dann zu sagen, nimm mal 1.500 davon wieder weg für die Kleineren, das ist immer schwierig, und das IFS 19 ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel, wo die Reduktion ja auch, und obwohl wir das alles begrüßen, ja, eben aber sicherlich auch größer hätte sein können. Und der ISB sagt ja selbst, im Zweifel gucken wir uns das nochmal an. Und so ähnliche Diskussionen, nur als Abrundung, ist ja jetzt auch vor dem Hintergrund eventuell bei dem Omnibus, dass man sagt, ist dann im Zweifel gefragt der richtige Reduzierer an der Stelle, oder müsste das nicht jemand anders sein? Wie auch immer das dann ist, man muss ja auch ein bisschen Ahnung haben. Ja.
Ich merke den Gedanken mal vor, ich habe eben parallel nachgeguckt. Also es steht wortwörtlich nur, dass der ISB oder besser gesagt das Board den Peer durchführen soll. Da steht nicht, wer entscheidet das einer, also diesen Auslöser. Da steht jetzt nicht direkt drin, ob das ein Board ist oder vielleicht sogar die Stiftung selber oder das DPOC oder so. Vielleicht kann man ja den Gedanken sogar mal aufnehmen, dass man ausdrücklich auch sagt, es darf auch, also nicht der Board selber muss auch schon die Entscheidung treffen, sondern nur dieses Conduct, was da steht.
Das ist mir auch nicht. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob der IASB das Feedback-Statement, das er zum Peer erstellt, ob er das von den Trustees freigeben lassen muss. Da müssen sie selber nochmal durchgucken. Also ich lese auch nicht jeden Tag voller Inbrunst im Due Process Handbook. Aber ich glaube, dieses Scrutiny darüber, auch auf Basis der Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesammelt haben, ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass auch die Trustees das gesehen haben und auch selbst dann, ich vermute, dass sie es sehen, aber dass sie auch die Aufgabe haben, damit sich zu beschäftigen und sagen, habt ihr denn wirklich diese Anmerkung auch ernst genommen? Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass sie ernst genommen werden, aber es ist dann manchmal auch ein Wahrnehmungsthema und ein Kommunikationsthema. Und teilweise wurde schon vermerkt bei den Peers, dass die relativ brisk einfach abgewiesen wurden, die Änderungsvorschläge, und die Begründungen ja relativ weich sind, wie du weißt, in diesem Kriterienkatalog, den sich der ISB selbst zurechtgelegt hatte damals. Also ich könnte darunter praktisch jede Änderung ablehnen unter diesem Kriterienkatalog. Das ist eine Argumentationsfrage, denn eine materielle, inhaltliche, sachliche Frage.
Gibt es noch Gedanken oder vielleicht auch so ein bisschen sowas wie Zustimmung, dass es zu dem Gesagten? Okay, ich sehe so noch
ein bisschen Nicken. Also erstmal kurz wegen der Frage zu dem Feedback-Statement. Also da ist ganz am Ende ja zu dem Reporting so eine lustige Formulierung drin, wenn das DPOC satisfied ist, that the board has completed the review satisfactorily, the draft can be finalized. Das ist so. Ja, also irgendwie approve es halt schon. Also so nach dem Motto, die müssen schon da Daumen hoch sagen, dass das Feedback-Statement dann auch Finales.
Ich meinte es auch, ja, dass solche Sachen gehen, glaube ich, immer durchs, ich glaube, die machen ja sowieso immer dieses regelmäßige, ne, ist man zufrieden mit dem, also mit dem Due Process, auch wenn neue Standards produziert werden oder Amendments, dann geht das ja auch mal durch das DPOC und dann machen die ja auch so ein Review. Vielleicht müsste man das nochmal irgendwie aufbauen, dass sie vielleicht auch aktiv zustimmen müssen oder sogar ihr Produkt wird. Ist ja manchmal auch ganz hilfreich, wenn man sagt, da steht jetzt nicht ISB-Feedback-Statement, sondern IFRS Foundation. Vielleicht müssen wir nochmal sehen, wie das US-GAAP macht. Ich meinte, da läuft das alles über die Trustees der Foundation. Aber das ist nur eine Anregung. Aber wenn man sich schon mal ansieht, sollte man zumindest mal darüber nachdenken, aus Governance-Gründen.
Ja. Und dann mal, also generell jetzt zu dem, was ja, das war ja schon auch einer der Punkte, an dem wir häufiger vorbeigekommen sind, zum Sinn und Zweck vom Peer, ne? Also ich war so ein bisschen, das haut ja auch an zwei Stellen auf jetzt zur Änderung, was ist jetzt sozusagen das Objective von dem Peer. Und an der ersten Stelle, das ist ja irgendwie der erste neue Paragraph 650, da ist ja noch ein sehr, sehr starker User-Fokus drin, so nach dem Motto, Effects of applying the requirements. Also das liest sich ja mehr so, okay, ist der User sozusagen zufrieden mit dem, was da rauskommt, so tendenziell. Es wird dann hinten bei 652, wo dann gesagt wird, okay, was soll denn overall jetzt die Conclusion vom ISB oder vom jeweiligen Board sein? Da wird es ein bisschen klarer, dass schon auch die Kosten eine Rolle spielen stärker. Ne? Also nicht nur Effektivität, sondern eben auch Effizienz, also im Sinne von sind auch die Kosten in dem Rahmen, wie wir uns vorgestellt haben. Und da ist ja auch Auditing und Enforcement und so dann mit aufgezählt. Also wenn man sich daran orientiert, dann ist das schon, glaube ich, vielleicht eher die Richtung, die ich mir auch wünschen würde an der Stelle. Insgesamt, ich bin halt nicht so, also ich glaube halt, Der Kern des Themas ist ja, wie dann tatsächlich der Peer von den jeweiligen Boards auch gelebt wird. Du kannst jetzt im New Process Handbook viel reinschreiben oder auch nicht reinschreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so wahnsinnig viel hilft, zu den Punkten, die wir jetzt da als unsere Unzufriedenheit zum Teil ja auch ein bisschen rausgekehrt haben. Das fing ja schon bei IFRS 10 fortfolgende an, wenn ich die Diskussion noch im Kopf habe, wo wir nicht so richtig glücklich waren mit dem, was da im Peer rausgekommen ist und hat sich ja jetzt ein paar Mal schon so ein Stück weit auch fortgesetzt. Da muss man ja fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich nicht was, das du wirklich formal übers Handbook dann lösen kannst, sondern das steht und fällt, glaube ich, maßgeblich mit dem, was sich das Board dann selber auch drunter vorstellt tatsächlich. Ne?
Jens, du nochmal bitte.
Ja, vielleicht da tatsächlich eine Antwort drauf. Das war mein Punkt, den ich gebracht habe. Also A, du kannst natürlich, du wirst es nie so detailliert haben, dass das konkludent und gerichtsfest alles dokumentiert ist quasi, weil das auch tatsächlich ein subjektives Element enthalten muss. Es kann gar nicht anders sein. Und ich glaube auch, dass das Board natürlich auch das Recht haben muss, auch ja Änderungswünsche abzulehnen, ja, weil ich glaube auch nicht, wenn ich sage, jedes Mal, wenn ein Post-Implementation-Review rauskommt und ich da irgendwie 200 Anmerkungen habe, dass dann an 200 Stellen der Standard geändert wird, weil ich könnte mir da auch vorstellen, dass der eine oder andere da auch Probleme mit haben wird. Aber ich glaube, es gibt so eine Grundeinstellung, zu sagen, wir ändern den Standard nicht, weil das so gewollt ist, dass man nicht so oft den Standard ändert. Und das ist tatsächlich ja situationsabhängig. Ich glaube auch in einem gewissen Maße, will man das vielleicht nicht, wie das früher unter US-GAAP war, wo Standards wirklich nach Gusto angepasst wurden. Das ist ja auch heute noch ein bisschen die FASB-Strategie, ja, einfach mal ein Problem sozusagen vom Hof zu kehren, ja, anstatt zu sagen, oh, wir warten mal und das müsste man konzeptioneller überdenken. Und der ISB macht das ja auch, wenn der Druck hoch genug ist, die Power Purchase Agreements. Ja, das ist ja, hat man ja auch nicht gesagt, wir machen jetzt erstmal eine feinsinnige konzeptionelle Debatte und dann macht man ein Diskussionspapier, dann macht man einen Exposure Draft und 2030 haben wir einen endgültigen Standard im Idealfall. Ich glaube, das vielleicht ist, und das ist auch noch vielleicht mal Messaging, dass eben er auch Puls nehmen muss, ob gerade die Preparer waren ja, die mal so diese Stable Plattform haben wollten. Ich glaube, wir als Prüfer haben auch manchmal froh, wenn mal die Plattform ein bisschen stabiler ist, ja. Dass man vielleicht sagt, dieses damalige Mantra, wir wollen ganz wenig Änderungen und nur wenn wirklich was komplett falsch ist, Und auch gleichzeitig immer so sagt, ein bisschen auch, wird ja häufig gesagt, ja, das ist so im Standard angelegt, deswegen ändern wir das nicht. Ja, und da muss man aber auch Revue passieren lassen, war das die damalige Entscheidung, die richtige ist, keiner ist vor Fehlern gefeit, dass man vielleicht nochmal dann auch das reflektiert, nicht irgendwie sagt, das ist so. Jetzt habe ich den Sven so lange genervt, dass er jetzt telefonieren geht. Da musst du mal weitermachen, Jan.
Ja, apropos weitermachen. Also ich denke, da ich jetzt auch weiter kein Handzeichen sehe, dann können wir ja für den Moment mal diesen Abschnitt D jetzt abhaken und ich komme mal zum nächsten Thema. Unter Buchstabe E sind jetzt die Vorschläge, die den Konsultationsprozess für sogenannte geringfügige Änderungen betreffen. Also, Thema ist ja, dass dieser geringfügigen Änderungen, so Minor Amendments heißen sie ja dort, dass die in einem extra Kapitel geregelt sind und deswegen abweichend von dem Prozess für ganze Standards oder große Änderungen geregelt sind. So, und da sollen ein paar Kleinigkeiten angepasst werden. Und zwar, also bisher steht ja da, geringfügige Änderungen können zusammengefasst werden, obwohl es thematisch verschiedene Sachen sind und auch in verschiedenen Standards stehen. So, sie müssen aber geringfügig und eng begrenzt sein und das wird immer beschrieben als Klarstellung des Wortlauts oder Beseitigung von Inkonsistenzen. Also es sollen nicht grundlegende IFRS-Prinzipien angefasst werden. So, und was wird jetzt geändert bzw. klargestellt? Also zunächst mal wird der Begriff Annual Improvements gestrichen und es wird jetzt von Package of Minor Improvements gesprochen. Einfacher Grund ist, das hat bisher nicht jährlich stattgefunden und soll auch nicht so sein. So, dann zweiter Punkt ist, dass zwar Änderungen weiterhin geringfügig und eng begrenzt sein müssen, also im Sinne von Klarstellungen oder Inkonsistenzen beseitigen. Aber es wird außerdem noch geregelt, dass künftig auch Begleitmaterialien hier runtergefasst werden dürfen und nicht nur der eigentliche Standardtext. So, dann kommt drittens noch etwas, und zwar wird zu der Ausführung, dass Anpassungen keine grundlegenden IFRS-Prinzipien oder Regelungen ändern oder ergänzen dürfen. Und dann wird noch zusätzlich formuliert, dass der Due Process für diese geringfügigen Änderungen außer einer Konsultation keine weiteren Aktivitäten umfassen muss. Ich habe jetzt nicht so ganz im Kopf, was explizit geregelt ist, aber es geht vor allem da um diesen ganzen Research davor und die Aktivitäten, die vor einer Konsultation vor allem stattfinden, das ist für diese geringfügigen Änderungen nicht erforderlich. Das wird offenbar jetzt erstmals ausdrücklich beschrieben. So, ein vierter Aspekt, dass all das auch für Sustainability Standards künftig möglich ist. Also diese Minor Packages of Minor Amendments soll es auch für die ISSB Standards geben. Und um es auch hier mal mit einem Satz kurz zusammenzufassen, also was bei den Klarstellungen dann faktisch wirklich neu ist, ist, dass hier ausdrücklich andere Materialien, also Begleitmaterialien einbezogen werden und dass dieses ganze Prozedere auch für die ISSB-Standards künftig gilt. Ja, so viel mit meinen Worten, was hier vorgeschlagen wird. Und auch hier würde ich gerne mal hören, hat jemand Gedanken dazu? Vielleicht Hinweise, was dann doch nicht, dass es nicht so klug ist oder kann man dem zustimmen? Ja, ich sehe im Moment erstmal nichts. Das heißt, Ich sehe auf jeden Fall erstmal, dass niemand Einspruch erhebt oder irgendwie ganz größere Kritikpunkte an den Ideen hat. Ja, dann, wenn ich keine weiteren Kommentare entlocken kann, dann würde ich das zumindest mal so vorläufig festhalten als klingt nicht schlecht, kann man erstmal so stehen lassen. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Nächster Abschnitt mit Buchstabe F bezeichnet, hier geht es um den Due Process für die Aktivitäten des IFRIC. So, auch hier soll erstmal grundsätzlich etwas nur klargestellt werden. Kommt gleich mal darauf zu sprechen, was dann vielleicht sogar doch faktisch eine Anpassung ist. Also was ist bisher geregelt? Ich habe ja vorhin schon mal bei dem Überblick erwähnt, also es gibt einen Abschnitt 5 und der Abschnitt 5 regelt die sogenannte, da muss man gucken, wie heißt der nochmal genau, also unter anderem wird hier unterschieden, was bedeutet Änderung oder wesentliche Änderung eines Standards und was ist nur Maintenance. Und zu diesem Teil Maintenance wird ja geregelt, dass das IFRIC zuständig ist. So, das ist erstmal grundsätzlich in Kapitel 5 geregelt. So. Und das IFRIC soll nämlich Anwendungsfragen aufnehmen und dann entscheiden, ob Standard-Setting nötig ist oder nicht. Das ist so die Grundentscheidung. Wenn nicht, Agenda-Entscheidung. Wenn ja, dann Übergabe an den Board. So, und dafür gibt es Kriterien. Geht es wiederum weiter. Dann ist nämlich geregelt, was passiert denn, wenn das IFRIC entscheidet? Kein Standard-Setting, sondern Agenda-Entscheidung. Das steht dann in Abschnitt 7. Nein, in Abschnitt 8. Und in Abschnitt 6 und 7 ist geregelt, was passiert, wenn das IFRIC sagt, es muss was getan werden. Und zwar, das eine sind Änderungen am Standard, das andere sind Interpretationen. Also diese Gemengelage, diese Entscheidung und dann die drei verschiedenen Verfahrensschritte, die dann denkbar sind. Ja, das ist prinzipiell Thema bei der Arbeit des IFRIC. Und deswegen ist es dann auch in den Abschnitten 5, 6, 7 und 8 geregelt. So, jetzt kommen wir mal zu den Klarstellungen, zu den Vorschlägen. Also erstens, die Regeln in dem 5. Abschnitt, also bei der Frage, ist denn etwas zu tun oder genügt eine Agenda-Entscheidung? Sind ja die berühmten Kriterien enthalten, Jens hat es ja auch vorhin nochmal angesprochen. Also, es gibt dort 4 Kriterien in bisher Textziffer 5.16 und künftig 5.17. Und eins davon lautet ja immer Widespread Effect. So, und das soll klargestellt werden, in den letzten Jahren irgendwie immer öfter hatten. Nämlich, was bedeutet Widespread Effect? Und es wird klargestellt, dass damit Prävalenz gemeint ist und Diversity in Application. Ja, also mit anderen Worten, erstmal, es betrifft viele und zweitens, es wird unterschiedlich angewendet. Auf gut Deutsch zu sagen. So, das soll jetzt ausdrücklich oder besser gesagt klarer formuliert werden. So, dann gehen wir weiter und dann kommen wir schon in den Abschnitt, der den Due Process für Interpretation regelt, nämlich Abschnitt 7. Und da wird nur ein bisschen was redaktionell angepasst und eine Sache ist immerhin, finde ich, bemerkenswert, dass nämlich Interpretationen nur für Accounting Standards vorgesehen sind, also nur für die ISB-Themen und nicht für den ISSB bzw. für Sustainability Standards. Die Klarstellung brauchte man bisher nicht, aber weil jetzt ja beide Regelungsbereiche hier im Due Process Handbook integriert sind, wird das jetzt ausdrücklich gesagt. So. Und dann als drittens wird dann zum Thema Agenda-Entscheidung etwas klargestellt und das wiederum ist dann ja im Abschnitt 8. Und auch hier wird einiges nur redaktionell angepasst und dann wird auch hier ausdrücklich beschrieben, dass Agenda-Entscheidungen nur für Accounting-Standards gefällt werden können. Ja, was wiederum natürlich damit zu tun hat und deswegen ist es insofern auch erstmal folgerichtig, dass IFRIC selbst ist ja auch nur für Accounting Standards zuständig und damit auch nur für die Arbeiten, die der ISB eigentlich auf seinem Arbeitsprogramm hat oder kriegen soll. Ja, also auch hier nochmal zusammenfassend. Grundlegend wird nichts geändert am Due Process für das IFRIC und ich will auch nochmal verweisen, das wurde ja im Jahr 2020 bei der letzten Überarbeitung durchaus nennenswert angepasst. Die Stiftung schreibt auch, dass sie also aufgrund der Erkenntnisse der letzten Jahre eben gar keinen Anpassungsbedarf sieht. Also materiell soll der Prozess gar nicht angepasst werden. Ja, deswegen bleibt es also bei der einzigen, vielleicht doch echten kleinen Umformulierung, nämlich was das Kriterium Widespread Effect angeht. So. Auch hier gibt es Anmerkungen, Gedanken. Jens, bitte.
Ja, ich glaube, die Änderung selbst, das ist, glaube ich, ich glaube, was aber weiterhin ein Schwachpunkt ist, ist, dass diese Diskussion dadurch, dass der Status von Agenda-Entscheidungen sich geändert hat, dass sie sozusagen Semi-Gaps sind, wäre es ganz hübsch, diesen Artikel von Sue Lloyd, wie denn solche Agenda-Entscheidungen umzusetzen sind, sowohl vom Zeitpunkt als auch von der Art her, vielleicht doch zu kodifizieren. Also das ist ja mal Reasonable Time und Ähnliches. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt nicht Teil der Änderung.
Ja, du hast das richtig verstanden. So sehe ich das auch. So habe ich es, glaube ich, auch wirklich ausgedrückt. Aber ich bin der Meinung, dass genau das, was man damals ja diskutiert hat und was dann auch durch so einen Artikel beschrieben wurde, dass das letztlich in den bestehenden Paragraphen, und zwar konkret ist es dann der 8.6, dass das schon Teil des Due Process Handbook ist. Also, dass das so formuliert ist, wie sich das die Stiftung vorstellt. Und
da steht aber immer was von is expected to be entitled. Das heißt, es ist immer irgendwie, also wer gibt dieses Entitlement? Das war mein Punkt. Also bislang steht das ja drin, als würde da noch ein Prozessschritt so notwendig sein. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, also für mich ist das schwierig, weil es kriegt ja einen, das hat ja ein, Agenda-Entscheidungen haben einen formalen Charakter bekommen. Ja, ein Pflichtcharakter. Ja, wir haben das ja jetzt erst wieder jetzt gesehen mit diesem, mit dieser Agenda-Entscheidung zu IFRS 8 zum Beispiel. Ja. Und, jetzt muss man mal sagen, manchmal sind die, ob die Agenda-Entscheidungen dann immer die Klarheit erhöhen oder reduzieren, das ist dann mal situationsabhängig, aber ich glaube, klar zu machen, was hier gemeint ist, konkret. Ja, und zwar nicht zu konkret, meine Teilen, da bin ich sofort dabei. Wir wollen hier keine Effective Dates, glaube ich. Aber ich glaube, dieses Entitlement, das klingt so ein bisschen nach, als würde da noch ein Akt notwendig sein. Und für mich gehört das eigentlich ins Due Process Handbuch deutlicher rein. Ja, wir werden nie klar definieren, was Reasonable Time ist. Aber da hätte man sich nochmal Gedanken machen können, meines Erachtens. Also diese 8.6 ist meines Erachtens impliziert, dass es da noch einen Willkürakt von irgendeinem Bevollmächtigten gibt, also im Zweifel das IASB oder SIFRIG.
Okay, Punkt verstanden, ja. Das halten wir auf jeden Fall mal fest. Gibt es noch andere Gedanken? Gut, ich sehe im Moment nichts. Na dann, machen wir es so, dann gehe ich auch jetzt einen Schritt weiter. Wir kommen mal zum nächsten Abschnitt, Buchstabe G. Und zwar geht es hier um den Review für sogenanntes Education Material und wie der Review erfolgen soll. Also, prinzipiell ist so, dass dieser für Begleitmaterialien und Dokumente, was mit Education Material gemeint ist, auch ein Due Process vorgesehen ist. Und da soll ein bisschen was klargestellt werden. Also einerseits, wie der Due Process passiert und zum anderen soll auch klargestellt werden, dass unter Umständen auch Materialien anderer Organisationen existieren. Also Begleitmaterialien, die nicht die IFRS-Stiftung herausgegeben hat, die aber auch Standards betreffen. Und zwar sowohl Accounting als auch Sustainability Standards. So, und bisher, um mal kurz zusammenzufassen, was war bisher geregelt? Also es geht hier konkret nur um einige Texte von im 8. Kapitel. Und da war bisher geregelt, dass Begleitmaterialien veröffentlicht werden, in verschiedener Form, sollen die Anwendung unterstützen. Also wir kennen das ja. Begleitmaterialien sind durchaus auch einfach Dokumente, aber auch diese ganzen Webcasts und diese Medien. Das wird insgesamt darunter verstanden. So, und es wird bisher schon geregelt, dafür ist nicht der übliche Due Process vorgesehen. Also der für Standards und Standardänderungen. Allerdings ist trotzdem Review vorgesehen. Und zwar sollen einzelne Boardmitglieder, da steht was von 1 bis 3, je nachdem am Umfang, müssen ein Review durchführen. Das ist bisher so geregelt. So, und hier wird jetzt auch leicht umformuliert, also man könnte sagen, im Prinzip nur klargestellt, und zwar Folgendes. Es wird nämlich klargestellt, dass der Due Process nicht unter Einbezug der Öffentlichkeit durchläuft. Also der Due Process für Begleitmaterialien bezieht die Öffentlichkeit nicht ein. Aber Qualitätsreview durch Boardmitglieder. Das wird konkreter beschrieben. So, und dann sind ja da, ich sagte eben, die Anzahl der Boardmitglieder festgelegt, 1, 2 oder 3. Und es wird künftig noch ausdrücklich beschrieben, dass das nur ein Minimum ist. Also es sollen mindestens 1 bis 3 Boardmitglieder den Review durchführen. So, und dann wird jetzt etwas ausführlicher ergänzt, dass nämlich die Begleitmaterialien erstmal Accounting Standards und Sustainability Standards betreffen können und dass der Review durch ISB und ISSB Mitglieder erfolgt. So, und dann kommt noch zusätzlich neu dazu, dass wenn Begleitmaterialien durch Dritte erarbeitet werden, also durch andere Organisationen, dass für solche Begleitmaterialien derselbe Review bei der IFRS-Stiftung stattfindet. Und schließlich wird noch beschrieben, dass die IFRS-Stiftung auch Materialien herausgeben kann, also erarbeiten und publizieren kann, wenn die Standards andere Organisationen betreffen. So, das sind die konkreten Vorschläge, was da klargestellt werden soll und auch hier in einem Gedanken zusammengefasst. Also die Erkenntnis offensichtlich ist, dass Begleitmaterialien in den letzten Jahren viel umfassender verwendet, also überhaupt erstellt und dann auch in der Praxis verwendet werden und dass man deswegen sich hier so genötigt sieht, einige Sachen zusätzlich klarzustellen. Und das ist insbesondere bei dem Zusammenspiel, dass also nicht nur eigene Materialien veröffentlicht werden, sondern dass auch Materialien anderer durch die IFRS-Stiftung veröffentlicht werden und umgekehrt. Ja, das mit meinen Worten, was hier vorgeschlagen wird. Gibt es dazu Gedanken und Meinungen? Jens, bitte.
Ja, also ich stimme dir grundsätzlich zu. Der Umfang hat zugenommen. Das war auch immer wieder ein Request von Stakeholdern. Ich glaube, diesen Prozess zu regeln, dass da auch Quality drüber geht, auch wenn es kein verbindlicher Teil ist. Ich glaube trotzdem, die Organisation sollte nichts veröffentlichen, und was nicht eine entsprechend hohe Qualität hat, selbst wenn es formal rechtlich nicht verbindlich ist. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, ist in der Textziffer 8.8 werden so Begrifflichkeiten wie Application, Implementation und auch that do not form parts of the standards. Ich glaube, das ist dann eine Textziffer weiter. Ich glaube, es wäre zumindest hilfreich, dass das klar abgegrenzt wird von der Application und insbesondere von der Implementation Guidance und von den Illustrative Examples und im Zweifel auch von der Basis for Conclusions. Denn Application Guidance und zwar Pflichtteil, ja, der Standards, Implementation Guidance nicht Pflichtteil. Es ist aber durch den Due Process gegangen, genauso wie die Basis for Conclusions und die Illustrative Examples. Und in der Auslegung kommt vielleicht solchen Produkten ein höherer Rang zu als irgendwelchem Educational Material. Und in Textziffer 8.8 ist jetzt die Formulierung so ein bisschen schwammig und nutzt Begrifflichkeiten, die wir vielleicht da, ich sag mal, für diese doch Due Process bewährten Produkte oder Teile benutzen würden. Und das würde ich gerne klarstellen, denn wir wissen ja in der Praxis, ja, das machen wir, das machen auch die Preparer, das machen übrigens auch die Regulatoren, ja, und die Enforcer. Sie geben halt zum Beispiel gerade die Basis for Conclusions and Implementation Guidance doch einen gewissen Status, der jenseits eines Zeitschriftenartikels oder irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen vom ISB liegt. Ich glaube, das könnte man zumindest klarstellend erwähnen. Oder vielleicht, dass man dort nochmal die Formulierung überdenkt.
Darf ich kurz nochmal nachfragen, Jens? Dein Punkt ist, dass es so klingt, als ob man Educational Material, als ob es auf einer Stufe steht mit Implementation Guidance. Und das ist aber nicht dasselbe, ne?
Oder eher andersrum, dass eine Implementation Guidance oder vielleicht auch Elastic Examples irgendwie auch so den gleichen Status haben, weil hier ähnliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Ich würde es halt klar abgrenzen. Ja, im Zweifel durch eine negative Abgrenzung, damit klar gemacht wird, eine Implementation Guidance, eine Basis for Conclusions, ein Elastic Example geht durch Due Process. Das heißt, wenn wir uns die Diskussion zu den Beispielen zu klimabezogenen Risiken aufsparen können, weil wir sagen können, ja, so what, das ist ja nur ein Beispiel. Hätte gesagt, dass man das nochmal abgrenzen muss, damit die Begrifflichkeiten nicht durcheinander geworfen werden.
Mhm.
So, ich bin wieder da. Sorry, war aber wichtig. Ich habe auch gleich Jens jetzt eine Reaktion oder eine Ergänzung dazu zu dem Punkt. Ich sehe das auch so. Gleichwohl muss man sich auch nochmal 6:32 fortfolgende ins Gedächtnis rufen, also nach neuer Zählung 6:32 fortfolgende, da ist ja, steht ja drin, was ein Standard beinhaltet und was nicht. Und da ist es ja so, dass Application Guides explizit als sogenannter Mandatory Part ja benannt sind. Die Illustrative Examples aber ja zum Beispiel nicht, waren sie ja vorher auch schon nicht, sondern als typically issued with sozusagen extra Material. Und da müsste man vielleicht nochmal, vielleicht auch, also in Kombination mit der Stelle da nochmal schärfen, was wir meinen, weil nämlich da ist ja jetzt auch, also stand ja vorher auch schon drin, ne? Should be capable of being applied without das Material. Also da gibt's ja schon nochmal diese Abstufung zu sagen, Application Guidance ist ein mandatory part, aber die Illustrative Examples und sogenannte Guidance, das ist ja jetzt neu drin in der Liste, der Begriff der Guidance, eben nicht.
Und deswegen würde ich vielleicht diese Textziffer nutzen, um sozusagen die Negativabgrenzung zu machen. Das war so, wenn man mich jetzt fragen würde, schreibt das mal wieder, hätte ich wahrscheinlich gesagt, bis auf die Elemente, die sozusagen mandatory oder Teil des Due Processes waren, die würde ich davon ausklammern, ja. über diese neue Textziffer. Also das ist jetzt auch keine große Baustelle, sondern das wäre wahrscheinlich mit einer Negativabgrenzung unter Nutzung dieser einzelnen Punkte darunter in der Text 6:32 bewerkstelligbar. Zu bewerkstelligen. Falsch.
Ja, ich guck okay. Mal ein bisschen auf die Uhr, wie viel brauchst du noch?
Na, ich habe einen Vorschlag, der heißt im Wesentlichen, ich glaube, in 2 Minuten können wir das Thema für heute auch beenden. Ist wahrscheinlich für alle ganz, ganz sinnvoll. Zu dem jetzt diskutierten Abschnitt G, gibt es noch Ergänzungen? Okay, dann will ich Folgendes vorschlagen. Also wir werden jetzt heute nicht weitere Aspekte besprechen. Ich bin der Meinung, dass die Punkte, die wir jetzt hatten, die wesentlichen sind, die zwar nicht ausschließlich Accounting Standards betreffen, aber doch vielleicht primär, gerade weil der Prozess ja schon älter ist. Alles, was unter A bis C läuft, ist ja ohnehin primär ISSB relevant und die sonstigen Punkte, die Kleinigkeiten, die jetzt unter Buchstabe H noch zusammengefasst sind, die betreffen im Wesentlichen, also generell ja sowieso IASB und ISSB-Prozedere. Ich denke, wenn wir dazu kommen, dann können wir das ja auch in der nächsten Sitzung, wenn wir als gemeinsamer Fachausschuss darüber sprechen, noch einflechten. Insofern würde ich sagen, wir haben schon wesentliche Themen besprochen und ich bin der Meinung, wir könnten es dabei heute bewenden lassen. Jens, bitte?
Ich hab nur noch eine kleine Anregung sozusagen in Ergänzung, was nicht vom DPOC identifiziert wurde. Im Rahmen von IFRS 18 ist ja auch angekündigt worden, dass IFRIC-Entscheidungen zurückgezogen werden sollen. Sozusagen freihändig von einem neuen Standard, wo es sozusagen integriert wird. So wie jetzt bei dem Provision-Standard. Ich glaube, diesen Prozess, den sollte man dokumentieren, wann, ich glaube nicht, aktuell ist die Rücknahme, wenn ich es richtig gelesen habe, von IFRIC-Entscheidungen sozusagen jenseits eines großen Standardsprojekts, wo es einfach eingebaut wird, nicht geregelt. Vielleicht sollte man diesen Schritt einfach der guten Form halber noch einfügen, weil das, glaube ich, auch bislang keine Präzedenzfälle gab. Also IFRICs wurden immer qua neuem Standard zurückgezogen. Und ich meinte, jetzt macht man das sozusagen in einem disjunkten Prozess. Aber vielleicht habe ich mich auch verlesen.
Entschuldige, Jens, du hast noch auch eine kleine Frage. Du hattest irgendwie gerade eine Referenz genannt für deinen Punkt, für deinen Aspekt?
Das ist aktuell nicht adressiert, das steht ja in 8.2 bis 8.7, dass man einige, es waren Agenda-Entscheidungen zurückziehen möchte, im Rahmen von IFRS 18. Ja, wenn sozusagen das Effective Date da ist. Darum ging es. Entschuldigung, es war nicht die Effektinterpretation, okay. Es waren die Agenda-Entscheidungen.
Gut, also Aufhänger war IFRS 18.
Genau, und da hat man gesagt, wenn der Effective Date da ist, will man zurückziehen. Und ich glaube, bislang sind diese Schritte nicht dokumentiert worden. Und weil ja IFRIC-Agenda-Entscheidungen mittlerweile einen gewissen Status haben, wäre es sicherlich sinnvoll, aus einer Governance-Überlegung diese Elemente, sozusagen diesen Rücknahmeprozess, irgendeinen formalen Prozess zu unterwerfen. Das werden die sicherlich zum IASB bringen und dann wird der IASB sagen, ja, gute Idee, aber ich glaube, das sollte man auch dokumentieren und auch, dass das sozusagen in der Aufsicht des Due Process Oversight Committees liegt.
Gut, alles klar, danke. Ja, dann letzte Anmerkung, wie ja schon besprochen, wir werden dann in der März-Sitzung die Diskussion fortsetzen und dann auch abrunden. Ich möchte nur noch kurz den einen Gedanken loswerden. Ich finde, dass angesichts der Kommentierungsfrist bis 28. März und die März-Sitzung ist ja Mitte März, dass ich die Anmerkungen heute und auch die des anderen Fachausschusses dann schon in Form eines Stellungnahmeentwurfs aufbereite. Ich will es nur deswegen ansprechen, weil vielleicht ist jemand, sagt, nee, auf keinen Fall oder unbedingt, dass wir das nicht, dass ich das jetzt nicht ganz allein entscheide. Ist das so im Sinne aller, wenn wir das so formell schon so handhaben?
Ja.
Gut. Dann machen wir das so und damit, Sven, ja, das soll das Letzte von mir gewesen sein, dann hast du das Wort wieder.
Ja, super, danke dir, Jan. Ja, dann können wir damit den Tagesordnungspunkt beschließen.